Maputo, Hauptstadt von Mosambik. 38 Grad Celsius, ein Mittwoch. 300 Demonstranten formieren sich zu einem Zug. Abgewetzte Papierschilder mit Slogans werden verteilt. Die Kanaillen haben unser Geld geraubt.
Magermanisch. Die Dauerdemo von Maputo.
Dem Zug vorangestellt ein dünner, drahtiger Mann, gefesselt mit einer roten Kette, an der ihn zwei Männer führen. Stofffetzen bedecken seinen Leib. Von der Frelimo in die Sklaverei verkauft.
Ein Feature von Kai-Uwe Kohlschmidt.
Der Kettenmann ist vielleicht 50. Er trägt ein Banner. Schwarz-Rot-Gold, Hammer und Zirkel im Ehrenkranz. Die Fahne der DDR. Die Polizei beginnt, die Nachbarstraßen abzusperren. Der Zug der Macermanisch setzt sich langsam in Bewegung. Arme Leute zu bestehlen ist gefährlich.
Es ist Herbst in Brandenburg. Dort, wo ich wohne, hat die Landschaft Anmut und die Luft ist klar. Die Krähen melden fremde Gäste.
Wir haben ja sehr friedliche Phase hinter uns, nicht?
Zugvögel rasten auf dem Schwielochsee. Im Schilf lauern ein paar Jäger.
Der Kalte Krieg war ja verglichen mit den heutigen Zuständen ein beinahe idyllisches Unternehmen.
Dort, wo ich wohne, steht ein stattliches Haus an einem grünen Ufer. Einst machten hier die Genossen Urlaub. Dann kam die Wende und es war Schluss mit Urlaub und Genossen. Es folgten schwer erziehbare und Gescheiterte. Dann war auch damit Schluss. Nun steht das große Haus leer. Dort, wo ich wohne, zwischen Spreewald und Schlaubetal, schleicht die Angst durch die Dörfer. Halb Syrien sei im Anmarsch, zum Haus am See.
Die ISIL hat sich ja in Syrien formiert. Nicht wahr? Der Westen hat da furchtbare Fehler begangen. Dass Syrien und Irak in den früheren Grenzen wieder erstehen, kann ich mir schlecht vorstellen. Das ist alles, das Gerede darum ist im Grunde ein Wunschdenken.
Dort, wo ich wohne, kennt man keine Fremden. Im nächsten kleinen Städtchen, früher jüdisch Friedland, heute nur noch Friedland, wohnten Juden 300 Jahre lang. Die waren dann irgendwie weg. Die Ortschronik weiß nur wenig darüber. Dann hat der Russe 40 Jahre im Heidegras geübt. Der kam besoffen in den Garten zum Äpfelstehlen. Zu Erichs Zeiten gab es auch eine Brigade Mosambikaner im Wald. Die hatten linke Hände und nur Daumen. Der Plan war ihre Sache nicht, so sagt man, wo ich wohne. Eine Brigade Afrikaner im deutschen Wald. Das waren die letzten Fremden hier. Ich werde der Geschichte nachgehen und was aus ihnen geworden ist, den Afrikanern im Wald. Erstmal die Spree stromabwärts, dann nach Milrose.
Der Zug der Macermanisch biegt in die Avenida Guerra Popular, die Straße des Volksbefreiungskampfes. Die Demonstranten halten ihre Pappschilder hoch. Die Passanten nehmen kaum Notiz davon. Die Polizei versieht gleichgültig ihre Arbeit, Absperrung und Geleit. Es scheint, als schiebe sich der Schwarm der Macermanisch durch ein Vakuum der Zeit.
Dort, wo ich wohne, kreist die Geschichte von einer deutschen Hochzeit in Milrose. Eine Gruppe Mosambikaner begehrte am Polterabend Einlass. In Afrika feiert schließlich das ganze Dorf so eine Hochzeit. Ihr seid ja nicht in Afrika. Wir wollen nur ein Bier. Verschwindet, ihr Affen. Ein Wort ergab das nächste, ein Handgemenge wusch das andere. Die Schlacht von Milrose, Tor zum Schlaubetal, blieb in der Erinnerung. Und da sieht man mal, was es denn bringt, wenn man hier Ofenrohre reinlässt, so sagt man, wo ich wohne.
Nach wie vor führt der Mann in Ketten, gleich einer Ikone der Sklaverei, den immer wilder werdenden Zug an. Der Schritt der Menschen ist längst in einen Tanz übergegangen. weiß verdrehte Augen, das Einsetzen von Trance. Die Matschermänisch taumeln dem Hafen entgegen, dem Endpunkt ihrer wöchentlichen Demonstration.
Ich erreiche Müllrose an der großen Brücke beim Wirtshaus am Kanal. Der Volksmund nannte es vor 30 Jahren noch den Schwarzen Kanal, weil hier die Mosambikaner Einkehr hielten. Ich treffe Dorothea Blume, die frühere Wirtin, und Pedro Schibulle, einen der letzten Mosambikaner, die hier noch leben.
Ja,
haben wir gesagt, wenn Frau Blume da ist, denn wir waren alle richtig einzigartig. Denn.
Aber ihr wart ja, ich war immer eure Mutter.
Aber genau so war das, ja. Und ich meine, alle waren super. Die Kanal war so unser Zuhause. Ne?
1981 kamen 40 junge Mosambikaner nach Müllrose zur Ausbildung als Waldarbeiter.
Diese Mosambikaner waren ja eigentlich noch Kinder, zwischen 18 und 20 Jahren. Ja. Ich hatte den Eindruck, dass sie sehr eingeschüchtert waren, wenn sie mich sahen, Mutti. Die Jungs hatten Heimweh.
Die Müllrose hatten ein Wohnheim und einen Sportplatz für sie gebaut, in schöner Lage, direkt am Waldesrand. Sie wurden mit Herz und Neugier aufgenommen. Dann ging es zur Arbeit in den deutschen Wald.
Forstbetrieb ist ein bisschen was Besonderes, weil man arbeitet draußen. Wenn uns manchmal so kalt war, dann haben wir gedacht, kannst du zu Hause bleiben. Keine Lust. Und dann gab es ein bisschen Ärger. Dann haben sie gesagt, nee, so mit einfach zu Hause bleiben gibt es nicht. Dann kriegt man Fellschicht.
Das Eingewöhnen sollte dauern, doch es gelang. Nicht immer war in Deutschland Winter. Und nach der Arbeit ging es oft in den Kanal.
Das war eben der Alltag, nicht? Wir hören alle zusammen. Und ich würde sagen, die Mosambikaner waren uns auch sehr dankbar, ja, dass sie so gut aufgenommen wurden.
Ich frage nach der Geschichte von der Hochzeitsschlacht.
Da wurde die Hochzeit Hallasch bei uns ausgestaltet und auch gefeiert. Und einen Tag vor der Hochzeit, Polterabend. Aber an diesem Tag war der Nationalfeiertag der Mosambikaner. Sie kamen von der großen Feier aus Eisenhüttenstadt.
Da wir mit unseren Betreuern auch sehr befreundet war, hatten wir unsere Betreuerinnen eingeladen, mit uns noch weiter Bier zu trinken oder zu saufen, wie man sagt auf Deutsch. Und dadurch dann sind wir am Kanal gelandet und im Kanal, aber leider war eine Hochzeit.
Und da sahen die vielen Menschen und Musik und stürmten die alle zur Gaststätte zu und auf der Terrasse. Und
dann konnte man draußen sitzen. Auch wenn Hochzeit war, denn da war nur drinnen Hochzeit und dann draußen konnte man sitzen. Und dann hat man das Bier von innen geholt und dann draußen so alles.
Naja, sie nahmen Platz und unsere deutschen Jugendlichen, die wollten das nicht.
Damals waren welche Jugendliche, die ein bisschen nicht mit uns so zufrieden waren. Ein bisschen sich lustig gemacht und so.
Und dann gab es eine kleine Auseinandersetzung und Karambolage, die dann immer heftiger wurde.
Dann sind welche auf Toilette gegangen und dann gab es gleich auf die Schnauze. Und einer von uns, der hat gesagt, das kann nicht sein. Unser Betreuer hier, den haben wir eingeladen. Und dann kann ich nicht zugucken, dass er verprügelt. Dann gleich auch mich sich eingemischt und dann. Da ging es richtig los.
Die Mosambikaner waren alle doch schon schön alkoholisiert. Und unsere auch. Und wenn man unter Alkohol steht, na dann.
Alles durcheinander. Und die Leute, die das provoziert haben, die sind noch reingerannt da, wo die Hochzeit war. Und dadurch dann, die anderen wurden auch hinterher und dann die ganze Hochzeit durcheinander gebracht.
Sag mal, was waren das für Tänze? Ihr habt doch ja ausgezogen, ist auf die Slips und dann wurde getanzt. Ja, ja.
Oh, ich darf gar nicht.
Was war denn das für ein Tanz? Und dann ist mir eingefallen, dass hier der Arzthelfer, der Richling, Allah war. Gott Allah für die Mosambikaner. Denn jetzt rufst du doch mal Richling an, wir müssen ja die Leute irgendwie zur Ruhe bringen. Die zogen sich aus bis auf die Slips und tanzen ihren Fanta-Tanz und inzwischen fielen auch schon Gegenstände, auch Scheiben, Klirten Und dann kam, nachdem das alles schon passierte, kam Richtling, Arzthelfer Richtling. Ich sehe das heute noch. Er kam, stellte sich auf der Brücke und es war eine Totenstille. Es war nichts mehr. Die Mosambikaner gingen schweigsam nach Hause. Die Gaststätte natürlich ein Schlachtfeld. Aber einen Tag darauf war ja die Hochzeit.
Das war 1982. Eine handfeste Rauferei markierte das Revier und aus dem Clash of Cultures erwuchs Respekt. So war das damals auf dem Land. Da war noch Friedenszeit. Die späteren Neonazis rannten noch mit der Trommel um den Weihnachtsbaum und Milrose war nicht nur Tor zum Schlaubetal. In der abgeschotteten DDR war die Begegnung mit dem Fremden auch die Begegnung mit der großen weiten Welt.
Nach dieser Geschichte hat auf einmal Milrose sich so doll geändert. Jeder Ecke miteinander waren voll so freundlich gewesen wie noch nie. Und dann von da an hat unsere Freundschaft und so sind wir auch geblieben. Und das bis heute noch so ist, obwohl schon, wir sind nicht mehr Jugendliche, wir sind ja schon alte Leute, aber trotzdem, wir sind noch zusammen, so wie es damals war.
Aus den 40 Lehrlingen wurden Waldarbeiter und sie blieben in der DDR. Denn Mosambik ist ein Savannenland. Erst die Wende ließ die Geschichte kippen.
Na, diese deutsche Einheit, denn wurde hier sagen, der Vertrag ist zu Ende.
Die Mosambikaner hatten dann schon bald ihre Freundin hier im Rose und dann kamen auch schon kleine Kinder.
Man wollte auch gerne dabei sein, um die Familie so zusammen zu sein, so wie es sich gehört.
Der kleine Neonazi unterm Tannenbaum war inzwischen groß geworden. Als die DDR aus ihren Latschen kippte, stieß er in das Loch, das sich auftat. Der Mob ging auf alles Fremde los, die ersten Heime brannten.
Wenn man sowas erlebt, dann die Angst ist auch groß. Dann weißt du gar nicht, warum willst du denn hier bleiben? Weil zum Schluss kannst du nicht mal rausgehen. Jeder Mensch will schließlich noch ein bisschen leben.
Milrose blieb verschont von Pogromen wie in Hoyerswerda und Rostock. In den Schwarzen Kanal ging man nach wie vor zum Tanz.
Die Arbeitskollegen oder der Chef auch hat gesagt, unsere Mosambikaner lassen wir nicht im Stich. Die haben damals uns geholfen oder wir haben damals sie gebraucht. Und heute brauchen wir sie auch noch.
Und dann ist mir bekannt, dass noch 11 Mosambikaner hier in Rose blieben.
Und bei mir ist es noch gut gegangen, dann bin ich bei der Forst geblieben.
Pedro hatte Glück. Doch die meisten seiner Landsleute kehrten aus einem Land, das es nicht mehr gab, zurück in eines, das es so auch nicht mehr gab. Denn auch in Mosambik war Schluss mit Volksrepublik. 1989 hatte sich die Regierungspartei Frelimo offiziell vom Marxismus verabschiedet. Ich mache mich auf den Weg nach Maputo, um zu erfahren, in welchen Strudel die Geschichte diese Menschen warf. Im Sommer 2014 sprach ich mit dem Afrika- und Nahost-Experten Peter Schollatour. Es war das letzte Interview vor seinem Tod. Seine Worte begleiten mich auf dem Flug nach Mosambik.
Jeder sagt immer, Afrika ist ein armer Kontinent. Es ist ein extrem reicher Kontinent, also viel reicher als Europa an Bodenschätzen.
1975 beendete die Frelimo die über 500-jährige portugiesische Kolonialherrschaft in Mosambik. Das Land wurde unabhängig und entschied sich für einen sozialistischen Kurs. Die abziehenden Portugiesen hinterließen zwar Industrie und Infrastruktur, doch kein Mosambikaner wusste die Maschinen zu bedienen. Die DDR, von Beginn an Freund und Helfer der Frelimo, leistete Solidarität, schickte Geld, Experten und LKWs.
Als ich ein Kind von 11 Jahren war, mussten wir zur Bahnhofstraße winken gehen. Der große Führer der Volksrepublik Mosambik, Samora Machel, war nach Cottbus gekommen und wurde im Tschaika an uns vorbeichauffiert. Im Defilé unsere Parolen: DDR, Frelimo, Solidarität. Ich erinnere mich nur an das schöne Auto.
Die DDR schlingerte zunehmend verschuldet durch die 70er Jahre und suchte Absatzmärkte und Rohstoffquellen. Aus der Solidarität mit Mosambik wurde ein folgenreicher Freundschaftsvertrag mit weitreichenden Zielen und Verbindlichkeiten. Der Austausch von Arbeitskräften war ein Teil davon.
Sie sollten ein bisschen Nietzsche bedenken, der gesagt hat, die Staaten sind die kältesten aller kalten Ungeheuer.
Ostdeutsche Spezialisten zogen südwärts. Tausende junge Mosambikaner gingen zur Ausbildung in die DDR, später zur Vertragsarbeit.
Ich wandere durch die Straßen Maputos, Moloch und Boomtown. Zerschossene Buden und Müllhalden neben blendweißen Ministerien und Shopping-Malls. Die alten Avenidas tragen stolze Namen. Engels, Marx, Allende, Mao und Lumumba. Kamerades, seht, was draus geworden ist. Ich erreiche den Park des 28. Mai. Dort versammeln sich die Magermanisch Tag für Tag. Es sind die ehemaligen Vertragsarbeiter aus der DDR. José und Lorenzo,
Beira,
Luigi und Antonio,
Niasa,
Cosa und viele mehr.
Tete.
Sie stammen nicht nur aus Maputo, sondern aus dem ganzen Land.
Manica, unser Fort und so weiter.
Schwerin ist, also wo ich gewohnt habe.
Weimar.
Henegerode.
Ich war in Dresden.
Suhl.
Erfurt.
Gute und sehr gute Ausbildung.
Kfz Schlosser.
Betonwerk.
Wir sind sehr gut ausgebildet.
Und so viele Betriebe, wir haben so viel gearbeitet, so viel produziert. In der DDR damals. Die haben gesehen, dass Mosambikaner sind fleißiger vom Arbeit.
Sozialismus.
Bräuler.
Weihnachtsmann.
Nietzsche.
Angst.
Bockwurst.
Wir sind belogen und betrogen.
Auf einmal kommt so, dass Ausländer müssen raus.
Weil viele Betriebe, die müssen zuschließen. Weil die haben nichts mehr produziert. Was bleibt übrig? Wir müssen nach Hause.
Das war ein Schock. Weil wir hatten und wir waren so ausgebildet, um unser Land zu entwickeln. Und wir waren da und war nichts zu entwickeln.
Und plötzlich, Frelimo hat uns vergessen.
Du kannst irgendwo eine Arbeit kriegen, aber solange dass niemand weiß, dass du in der DDR warst. Aber das ist die Wahrheit. Du brauchst nur zu sehen, wie viele Leute waren auf der Straße. Sie sind arbeitslos. Und die Leute, die irgendeinen Beruf erlernt haben, bitte, warum nutzen sie uns nicht? Wir kommen nur vor, so als Gammler.
Unser Staat bis heute, vernünftige Antwort gibt es bis heute noch nicht.
Es wird was passieren. Zwischen dieser kurzen Zeit, von der Wartezeit sind 25 Jahre.
Diese Frelimo ist noch in der Macht. Das war ihr Plan gewesen, nicht unser. Ne? Aber heute, wir sind eben auf die Straßen.
Wir müssen so irgend so einen anderen Weg suchen. Und welchen Weg? Wieder auf die Straßen zu laufen. Schreien!
Ich fahre ins nördliche Maputo zu Francisco Gattazepa, einem der Magermanisch. Links und rechts säumen Bruchbuden und Hütten die Straße kilometerweit. Noch vor 30 Jahren nannte man das die Schilfstadt, weil alle Hütten aus Schilf gebaut waren. Heute sind sie aus Stein. Ich würde immer noch Slum dazu sagen. Neben der Straße fließt offen die trübe Kanalisation. Ein Pfad schlängelt sich durch die lückenlose Kaskade selbstgemauerter Behausung mit Wellblechdächern. Überall Müll und spielende Kinder. Im Schlamm des Weges gebrauchte Kondome. Der Pfad macht eine Biegung und verengt sich mannsbreit. Dann eine kleine blaue Tür und ich bin da. Francisco hat sein Deutsch vergessen. Nicht die DDR.
Começou-se daqui mesmo onde eu estou. Meu pai na altura era polícia.
Es hat alles genau hier begonnen, wo ich gerade bin. Mein Vater war damals Polizist und es gab die Möglichkeit, sich in Listen einzutragen. Also kam er zu uns und sagte, dass wir, um dem Militärdienst zu entkommen, eine Ausbildung in der DDR machen sollten. Damals sollten wir arbeiten lernen. Das Ziel unserer Eltern war es, dass wir, ihre Kinder, aus unserer Gegend weggehen sollten, um einen Beruf in der DDR zu erlernen.
Und dies langsam zu heben und unten zu gucken. Vielleicht siehst du noch jemand. Siehst du nicht mehr.
Na primeira vez foi um pouco medo.
Zuerst war es etwas beängstigend, denn wir waren noch alle jung hier.
Auch ein bisschen Traurigkeit war schon da. Verlass das Land. Wir sehen meine Mutter nicht mehr. 4 Jahre nicht mehr.
Ich war wie ein Vogel, frei und fliegt über den Himmel und Richtung in der DDR.
Und ich habe gesehen, dass es gibt andere Länder, die sind so schön als unsere. Vom oben, ne?
Wir haben nur immer über diese Sache gesprochen. Wir werden sehen, wenn wir da ankommen, wie wir überleben. Aber wenn dort auch Ausländer lebt, wir werden auch leben.
Als das Flugzeug zum Landeanflug ansetzte, wurde uns klar, dass wir bereits in einer anderen Welt angekommen waren.
Als das Flugzeug die Tür aufgemacht worden, da kommt diese Zeit von kalt.
Erstmal kalt.
Da war ich total erschrocken.
Der erst von uns Nase raus von Flugzeug und dann ist er zurückgezogen nach hinten.
Da war in der Betrieb einer und der Betreuer. Also insgesamt waren 4 Leute, die uns empfangen haben.
Die hatten für uns diese Wattjacke.
Ich weiß noch, habe ich meine Jacke zusammengezogen und zugemacht. Ich sag, jetzt. Hast du geschafft.
Ein bisschen Angst hatten wir, also ein paar von uns, weil wir haben Schnee gesehen, das erste Mal.
Das war ein ganz komisches Gefühl, weil wir wussten nicht, wer das irgendwie gezaubert hat.
Jeder von uns hatte seine Tasche auf den Kopf genommen, der hat Angst, ob wir so Stein aus Eisenstein, die vom Himmel unterkamen, haben so erschreckt und einige Deutsche haben sogar gelacht. Haben gesagt, was macht ihr da? Das ist nichts.
Und die Leute, die dort gearbeitet haben, bestimmt so, aha, wieder die Nächste, die kommen.
Das ist ein junger Nationalstaat, der braucht unsere Hilfe.
Baut jetzt den Sozialismus auf und wird von uns unterstützt.
Ich würde stark auf tropische Tiere schätzen, so, also Krokodile, Elefanten, so in dem Dreh.
Die Ostafrikanische Republik, die den sozialistischen Weg beschreitet, kennt Samora Machel, eine der progressivsten Republiken in letzter Zeit.
Wir sind raus von dem Flughafen.
Ein Bus. Eine Kleinigkeit zu essen, gab mir noch einen Bus und dann ab in Wohnheim.
Ich habe das erste Mal die erste Straße, also beim europäischen Land, gesehen. Ich habe gesagt, okay, die Qualität ist auch gut.
Natürlich, diese großen Augen, wow, wow. Links, rechts gucken.
Also saubere Gebäude. Ich habe gesagt, okay, ist endlich mal, wir sind irgendwo anders im Leben.
War alles neu. Die Straße, die Autos. Die Umgebung, alles war faszinierend. Alle waren nur bloß so ein kleines Kind im Tal.
Die Busfahrt war schön. Wir haben gesungen, wir waren glücklich und wir hatten schon ein frisch zubereitetes Mittagessen bekommen, bis wir dann in unserem Wohnheim ankamen. Das ist das Ende der Armut. Wir sind schon in einem anderen Land, in einem neuen Leben, in der DDR.
Auf der Rückfahrt zum Hotel überkommt mich eine alte Beklemmung. Könnte ich so leben? Bude mit Blechdach, Schlammweg und Rinnsal. Welcome in Schilfstadt, der Perle Maputos. Nein. Heißt mein Nein, alles war richtig so, wie es war. Der Wohlstand Europas, Heimat der Sieger, hat seinen Nährboden auch hier.
Das unabhängige Mosambik geriet 1977 zwischen die Fronten des Kalten Krieges. Auf der einen Seite die an der Macht befindliche marxistische Frelimo. Auf der anderen Seite die Guerillakämpfer der vom Westen unterstützten RENAMO. Lange 16 Jahre verheerte der Bürgerkrieg das Land. 90.000 Menschen kamen dabei ums Leben.
Ich muss an Peter Schollaturs Buch Mord am großen Fluss denken. An den Bericht seines Mosambik-Besuches von 1984. Nicht nur in den verwilderten Provinzen, auch in der Hauptstadt hungerte die eingeborene Bevölkerung. Die Sperrung aller Landverbindungen zum benachbarten Transvaal und nach Swasiland durch die Rebellen der Widerstandsbewegung RENAMO hatte den Mangel seit ein paar Monaten dramatisch gemacht. Im Nucleo der Arte, dem Zentrum der Künstler, spielt eine traditionelle Band. Ich treffe Raul Munguambe und spreche mit ihm über seine Zeit in der DDR.
Der Zeitpunkt, wo wir gekommen sind, waren noch viele Dinge in uns. Bis da, schön und gut, aber Teil bist du wirklich noch zu Hause. Wie ich gesagt habe, ich hang sehr viel in meiner Mutter. Was ist mit meiner Mutter?
Bilden Sie Sätze. Wer kommt ins Zimmer? Der Betreuer kommt ins Zimmer. Was ist zu Ende? Die Frühschicht ist zu Ende.
In meinem Zimmer waren wir 4 Jungs. Da haben wir unsere Küche gehabt, Dusche, alles drum dran, also war alles gut organisiert. Für uns war, also vom Verhältnis zum Anfang an, war natürlich Luxus. Ich komme von einer kleinen Hütte, wo ich groß geworden bin in Mosambik, Maputo. Und dann kommst du in ein großes Hochhaus, wo ein Bett hast, eine saubere Sache hast, eine Küche hast, alles elektrisch. Und es war natürlich ein riesengroßer Spagat, also alles auf 0 auf 100.
Antworten Sie. Im Wohnheim. Was dürfen wir machen? Im Waschraum unsere Sachen waschen. Was dürfen wir nicht machen? Wir dürfen unsere Kollegen nicht stören.
Aber erstmal war, wow, vieles ganz anders. Eben nicht nur als Land, andere Welt. Schon unterschiedlich. Natürlich wirklich, wo du sagst, okay, du kommst von Mosambik. Und wir hatten noch damals, 87, war der Bürgerkrieg noch, Bürgerkrieg. Und dieses Gefühl schon alleine, dass wirklich nicht mehr mit den Bomben nicht hörst, diese war Mitternacht und so weiter, wo ich ruhig schlafen kann.
Ich habe sogar mit den Kindern, mit dem Pionier, Schule besucht. Und die Kinder haben sie ein Lied gesungen für mich in Deutschen. Ich kann nicht mehr vergessen. Auf ein Ba, ein Kuku, Sansalabim, Bamba, Saladu, Salabim. So was ungefähr. Das ist lang hier, aber das habe ich nie vergessen.
Schwerin ist, also wo ich gewohnt habe, das ist keine große Stadt. Aber es gibt viele Menschen da, ja. Und jedes Mal, wie ich ins Zentrum aufgestiegen bin, vom Straßenbahn, habe ich immer viele Weiße auf einmal gesehen. Dann habe ich Furcht immer gehabt. Aber dann musste ich überlegen, also mich konzentrieren und dann habe ich gedacht, okay, das ist nicht Afrika. Dann habe ich, also das, dann war ganz alles normal.
Erzählen Sie, ich fahre nicht in die Stadt, ich laufe. Mohammed läuft 1000 Meter in 4 Minuten. Läufst du auch gern?
Zum Beispiel, was ich dort gelernt habe, ist, dass die Deutschen haben immer uns gesagt, dass, hey, wenn du irgendwas machst, du musst immer wissen, welche Schraube passt mit welchem Schraubenzieher. Also, das war ein sehr guter Unterricht.
Was ist das? Drucksheit. Eine Druckfeder heißt das. Druckfedern sind Normteile. Normenteile, wo es viel, viel gibt.
Ja, da gab es Mane, der war der Meister von der Abteilung und hat einen gerne getrunken. Bitte, ich ist 17 Uhr, dann mach mal Raul. Ich geh mal kurz ins Büro. Gib ihm.
Das Einzige, was wir gebaut haben, ist Freundschaft.
Kannst du denn? Das Lied muss ich denn?
Nein. Aber wir kennen nur Glück.
Dann müssen wir das noch lernen.
Glück auf.
Ach, klick auf. Ja. Das kann ich nicht.
Nicht auf, warum nicht? Ich deutsche Lieder.
Ja. Ja, ich kann es nicht. Das habe ich nie gelernt, das Singen.
Als wir in Mosambik waren, da gab es ja solche Coca-Cola, das war ganz normal, das zu sehen, Film von Westfilm und so. Aber in der DDR war so das nicht irgendwie erlaubt, über die Westprogramme zu sehen. Da würde ich sehr oft von meinen Betreuern, du darfst das nicht sehen.
Erzählen Sie, dass Sie in dieser Woche Nachtschicht haben.
Ich möchte gerne
Alga gab es natürlich junge Mädchen, da die Afrikaner im großen Teil oder die Mosambikaner, würde ich sagen, nicht schüchtern sind.
Männer sind Männer.
Da sind wir rausgegangen, sag ich mal, Männersprache auf der Jagd. Und die Betreuer haben nicht zugelassen, natürlich, dass irgendwelche Männer 18, 17-Jähriger, 16-Jähriger. War wirklich Kontrolle.
Üben Sie. Kommt Isabel heute? Nein, sie muss arbeiten.
Ja. Die Afrikaner. Ihr habt das so lang, ne? Ja, ihr seid gut, ne? Hab ich gehört. Ihr nehmt unsere Frau, weil so ein Witz kam immer.
Und da war eine Familie mit einem Bengel, ein Junge. Und plötzlich, dieses Kind fängt zu weinen. Da war Probleme mit dem Kind, weil sie war erschrocken, weil zum ersten Mal einen schwarzen Mann gesehen. Ich stand da, sag, warum? Das ist ja so, zu Hause, wenn die Familie versucht, die Kinder zu beruhigen, da sagen, ich hol dir einen schwarzen Mann.
Üben Sie zu zweit. Ich gehe in die Kaufhalle. Soll ich dir etwas mitbringen? Ja, bring mir bitte ein Stück Seife mit. Waschpulver, eine Zahnbürste, einen Waschlappen.
Ein junger Mann hat mich, da fand ich mich sympathisch, so weiter. Hat gesagt, Mensch, was magst du? Kannst du zu uns zu Weihnachten nach Hause kommen? Ja, komm ich. Und Weihnachtsbäume, das sowas kannte ich nicht. Weihnachtsmann, was ist das? Da weiß ich noch, dann saßen wir da, heiliger Abend, am 24. Jetzt kommt der Weihnachtsmann. Aha. Da kam einer. So, boah, was ist das? So wirklich ein kleines Kind. Ich weiß noch damals. Und der Typ geht in seinen Rucksack. Nimmt hoch, ein kleines Geschenk. Sagt, Raoul, haben wir einen Raoul hier? Sagt, boah, woher kennt ihr meinen Namen? Ich war wirklich, wirklich baff. Ich habe genommen, ich war wirklich geguckt. Ich war gerührt.
Üben Sie zu zweit. Was machst du da, Kollege? Die Feile ist mir hinter die Werkbank gefallen. Hilf mir mal.
Freitagabends, ich war beim Theater. Ich war immer beim Theater. Und an dem Tag waren nur Deutsche in diesem Theater. Und an dem, dass ich reinkam, da habe ich geguckt, vielleicht so ein Gespenst. Was war? Zwei Neger, Makossa. Einige Omis, ne, sind geguckt und sagt mir, du kommst aus Afrika? Sag, doch, ich komme aus Afrika. Du verstehst, was sie sagen? Sag, doch, ich verstehe doch. Wow, du sprichst sehr gut. Und die Theater gibt es bei euch? Und sie haben gesagt, doch, gibt's. Es gibt auch große Gruppen von Theater in Mosambik. Da haben sie gesagt, wow. So haben die Homies gesagt, die deutschen Homies.
Was? Habt ihr wirklich straßerisch Häuser? Ich hab's angeguckt, sag du, Anja. Ich habe nicht getraut, sie zu fragen. Ich habe gedacht, in Afrika wohnt und unter Bäumen oder über die Bäume. Ich habe keine Vorstellung. Ich sag, mein Gott, wir arbeiten zusammen 3 Jahre, hätte es mir fragen können. Aber ich habe Angst gehabt, dass ich mich beleidige oder.
Es ist heiß in Maputo. Ich fahre in den Stadtteil Shamankulu zu Kossa, dem Anführer der Majermenisch. Die Straßen sind bevölkert von tausenden fliegenden Händlern, die mit ihrer Ware behängt sind. Sie bieten nahezu alles an. Klobrillen und Plastischuhe, Waschmittel und Wagenheber. Käufer sind nirgends in Sicht. In mir konkretisiert sich die Vorstellung von Afrikas Schicksal. Rohstofflieferant und Absatzmarkt.
Das Pflaster, über das die Musikkapelle in Maputo marschiert, trug einst die Inschrift Aqui é Portugal, hier ist Portugal. Eine für die Ewigkeit gedachte, in Stein geschriebene Besitzerklärung der portugiesischen Kolonialherren, als die Stadt noch Lourenço Marques hieß und das Volk keinen Grund zum Feiern hatte. Heute hat es einen.
Peter Schollatour hatte anderes als das DDR-Fernsehen beobachtet. Zu beiden Seiten der Straße lösten sich verlassene Werkanlagen und verödete Felder ab. In den Fabrikhöfen wucherte schon tropische Vegetation, aber die Spruchbänder priesen unentwegt den sozialistischen Aufbau und verkündeten der um sich greifenden Wildnis, es lebe die Planwirtschaft, es lebe der 1. Mai.
Lange unmündig gehalten, erkannte sich das Volk als Herr des Landes. Und die Wahlen stärkten die junge Volksmacht in der gegenwärtigen volksdemokratischen Etappe. Dank an die Frelimo, für die Abschaffung der Prostitution. Anmut und Schönheit im afrikanischen Rhythmus. Aqui in Mosambik, hier ist Mosambik.
Die ganze Volksrepublik Mosambik erschien mir als leeres Gehäuse, als eine Absage an jede staatliche Rationalität. Was wussten wir überhaupt über den tatsächlichen Zustand im Innern dieses Landes, dessen Provinzen niemand mehr aufsuchen konnte? Schrieb Peter Scholl-Latour.
Infolge des Bürgerkrieges waren verschiedene Großprojekte zwischen Mosambik und der DDR gescheitert. Zum Beispiel der Steinkohletagebau in Moatise. Investitionen der DDR liefen ins Leere und häuften auf der mosambikanischen Seite einen Schuldenberg an.
Wir haben nur das später gesehen, das war der schlimmste Vertrag, das sie jemals unterschrieben haben als Mosambikaner.
Die Vertragsarbeiter bekamen Mitte der 80er Jahre von ihrer Regierung eine Vertragsänderung aufgezwungen. Die sah vor, dass gut ein Drittel ihres Lohnes auf ein Konto nach Mosambik überwiesen werden würde. Pro Jahr konnten das über 4.000 Dollar sein. Als Vorsorge für ihre Zukunft zu Hause.
Aber das ist nicht passiert.
Die Männer haben nicht gearbeitet. Wir haben verlangt, was uns gehört.
Der mosambikanische Staat begann, seine Schulden bei der DDR mit den Rücklagen der Vertragsarbeiter auszugleichen.
Was für ein Abkommen war, ist einfach zu übersetzen. Handel mit Männern. Irgendwas ist schiefgegangen. Wir sagen direkt, dass wir Staatssklaven sind.
Das war keine ganz Sozialismus und das war nicht diese Bruderschaft und. Damit von uns Geld verdient. Ganz einfach.
Chamankulu ist kein Slum mehr. Die kleinen, dicht an dicht stehenden Häuser mögen früher so ausgesehen haben wie die in der Schilfstadt von Francisco. Heute haben sie Putz und Farbe. Durch die schmalen Gassen gehen Kinder in Schuluniform und Frauen mit obstgefüllten Körben auf dem Kopf.
Ich bin Costa. Ich war in der DDR und dann später war ich in Deutschland. Und jetzt bin ich wieder in meinem Heimatland. Ich bin genau in Chamankulu, wo ich geboren bin.
Costa saß zweimal im Gefängnis, wegen aufrührerischen Verhaltens als Anführer der Majermanisch. Inzwischen ist er selbst Mitglied der Frelimo. Sonst würden die Demos verboten, sagt er. Und wir sind alle Frelimo, sogar die Renamo. Nachfragen weicht er beharrlich aus. Lieber spricht er von seiner Fußballerkarriere.
86, 87, ich habe über 20 Tore geschossen. Ich war einer von den Besten damals, wo das war der einzige Ausländer. Ich habe sogar ein Bild zeigen. Ich habe das Bild gesehen, dass es war der einzige Neger in dieser Gruppe war, von dieser BSG-Chemiepause. Für mich das Wort Neger oder Schwarzer, für mich, es war immer gleich. Das hat mir überhaupt nie so Wut gebracht. Ich habe gesagt, okay, ich bin ein Neger, ich bin ein Schwarzer. Und ich habe da so viele Leute in Pause als Freund gehabt. Sogar die alten Männer, die waren so große Anhänger von dieser Mannschaft, Sportmannschaft, als BSG Chemiepause.
Bis 90 war noch ruhig.
Das erste Problem hatte ich beim Leipzig. In einem Zug. Und bevor ich Leipzig kam, bei der Hauptbahnhof von Leipzig, sind 2-3 Skinheads auf meinen Waggon gekommen. Ich sagte, hey, du Neger, was machst du hier? Ich sagte, ich bin beim Flugzeug. Wie ihr seht, das ist kein Flugzeug. Ich sag, oh, Entschuldigung, ich bin bei einem Zug. Ich sagte, na, beim Zug. Und wohin fährst du? Ich sagte, im Busch. Und der sagt, du hast so einen großen Schnauze oder was? Ich sagte, Schnauze habe ich zu Hause gelassen in Afrika. Ich komme von Afrika und hier, ich habe keinen Schnauze, ich habe nur einen Mund. Die sind weitergelaufen, das war das erste Mal.
Ich habe die Wende erfahren, dann kommt zu dieser Berliner Mauer runtergefallen, das habe ich miterlebt.
Da war diese große Euphorie, jetzt werden in Deutschland, West-Berlin, jetzt können wir machen, kommt die D-Mark und so weiter. Da war nicht mehr diese Freude, sondern diese Ängste. Was passiert mit unserem Betrieb? Was passiert mit meinem Arbeitsplatz?
Das zweite Mal war bei Eberswalde 403 und kam so eine große Gruppe von Skinheads. Wir haben so gekämpft mit dieser Gruppe, die kamen so mit Stock und wir haben auch einige Tische kaputt gemacht, alles von was von der Küche herausgefunden habe. Wir sind auch gestartet zum Fight gegen diese Leute, die Skinheads. Es hat nur so wirklich, also mir einen Hass gelassen in dem Tag. Ich sag, warum haben die also diese Jungs gemacht?
Das war ein bisschen so, ein bisschen confused, denke ich. Das Bevölkerung, die war ein bisschen durcheinander.
Deshalb bei mir ist geblieben, Skinheads sind kein Mensch.
Wer davon schuldig ist, die nehmen uns Geld und nehmen unsere Arbeit und so. Ich denke, das war ganz normal, ja. Aber wir als Ausländer hatten keine Schuld daran.
Könntet ihr euch vorstellen, mit einem schwarzen Freund zusammen zu sein? Nee, also, ich nicht.
Ja, klar, ja, warum nicht? Ich meine, wenn er in Ordnung ist und so, also könnte man sich schon vorstellen, mit einem Ausländer zusammen zu sein.
Zwar ist das nicht das Richtige, aber warum sollen die Schwarze auch mit uns zusammen sein, mit den Deutschen?
Die Eltern, wenn die das dann irgendwie erfahren würden, würden die bestimmt schimpfen und so, ja, du gehst mit einem Neger oder so.
Ja, weil ich so halt eklig finde.
Weil ich rechts bin.
Nach der Mauer natürlich war. Und dann haben die Leute, die wirklich irgendwas gebracht haben, haben mit mir nicht mehr gesprochen. Ich sag, mein Gott, was ist los? Ich habe nichts gemacht. Dann diese Realität, diese Hilfe oder auch gab es nicht mehr.
In einer halben Stunde machen wir ernst, ohne diesen Kindergarten. Es ist 22:30 in Hoyerswerda, tobt bereits wieder die Schlacht.
Also wenn Sie so einen Asylantenwohnheim machen, dann müssen Sie sowas extra machen, wo nicht deutsche Bürger mit drin wohnen. Also zum Beispiel, wie ich habe schon viel gesehen, wo sie so eine Kaserne untergebracht haben oder so. Dort sind sie unter sich, dort können sie ja noch machen, wo sie ein bisschen abseits sind. Aber hier, solange wie sie die Mentalitäten von uns noch nicht haben, hat das ja keinen Sinn.
Wenn zu mir ein Neger einkommt, ich hau nicht auf die Fresse, bloß weil ich einen Neger sehe. Wenn er mir aber einen reinklickt oder so, dann klicke ich zurück und dann geht's los.
Das ist ja nicht bloß hier ein schwarze Pumpe oder so. Das ist ja Hoyerswerda, Bautzen, Potsdam, und Dresden, Leipzig, überall.
Der ist mal wütend vor Wut und da macht man den bloß, solange er ein bisschen schnell bewegt.
Ich habe geheult. Da habe ich wirklich nicht verstanden. Es sind Menschen und da wohnen andere Menschen in der Umgebung, dass andere Menschen sowas zulassen. Wo wir jahrelang mit ihnen zusammen gelebt haben. Das ist nicht fein. Der Mich hat mich mehr geschätzt, hat mit mir nicht mehr gesprochen. Hat auch Angst gehabt, ich nehme seinen Arbeitsplatz weg. Das habe ich nicht verstanden. Gab es keine Antwort. Lass mich in Ruhe. Und der ist wirklich gegangen. Der ist wirklich gegangen vor mir.
Die Staatsverträge zwischen der DDR und Mosambik wurden 1990 aufgelöst. Nach den Ausschreitungen von Hoyerswerda und Rostock verließen fast alle Mosambikaner die DDR und kehrten in ihre alte Heimat zurück.
Ich wollte überhaupt nichts sagen an dem Tag. Ich habe nur alle Leute geguckt und gesagt, Costa, bleib bitte hier beim Sportplatz. Wir wollen eine Arbeit suchen für dich. Ich habe gesagt, ich habe was entschieden, ich muss nach Mosambik zurückfliegen. Ich habe so viel Geld in Mosambik überwiesen. Ich weiß es, ich habe Freundschaft gebaut. Aber traurig, von da bis hier gab es nichts. Aber jetzt in Mosambik gibt es. In Mosambik gibt es.
Als die Vertragsarbeiter 1991 zurückgekehrt waren, ging es ihnen erst einmal gut. Sie hatten in Deutschland eine Abfindung von 3000 D-Mark bekommen und durften eine große Kiste mit Konsumgütern ausführen. Kurzzeitig waren sie die kleinen Könige von Maputo.
Es sollte ein Jahr dauern, bis sie bemerkten, dass sie ihr Geld nicht bekommen würden. Ihre ersten Proteste quittierte die Frelimo mit Gleichgültigkeit. Bald war die Abfindung aufgebraucht, doch Arbeit gab es für sie nicht. Wer am neuen Markt partizipieren wollte, brauchte gute Kontakte zur Frelimo. Die fehlten den Magermanisch. Nach und nach gerieten sie an den Rand der Gesellschaft. Man nannte sie alsbald die Magermanisch, diese Deutschen.
Auf Wiedersehen, die Fahne.
Goethe-Institut von Maputo. Regina, auch sie war Vertragsarbeiterin, spielt mit ihrer Gruppe zum Konzert auf. Die Magermanisch sollen beginnen zu vergessen und vor allem zu vergeben, singt sie. So wie Mandela, der große Sohn des Nachbarlandes, der Samora Machels Witwe ehelichte, nachdem dieser vom Himmel gefallen war. Nicht alle der ehemaligen Vertragsarbeiter demonstrieren im Vakuum ihres Schicksals. Auch der Maler Pedro Tembe, genannt Dito, hat sich bei Zeiten auf seinen eigenen Weg gemacht, der auch in der DDR begann. Inzwischen aber hat er Ausstellungen in ganz Europa. Das Markenzeichen seiner Malerei sind üppige, schwarze Frauen.
Zum Anfang war ich ein autodidaktisch, also selbst erzählt. Als ich in der DDR war, habe ich noch eine Chance, eine Schule zu besuchen. Und da habe ich die Schule 2 Jahre besucht. Zum Anfang, mein Lehrer war eine deutsche Frau. Und die Motive, die wir dort immer gemalt haben, also das war Stillleben, mehr Still, viel Stillleben. Wir haben immer Frauen gemalt. Ich glaube, das war auch vielleicht ein Grund, warum habe ich Frauen weiter gemalt. Wenn Sie eine andere Umgebung besuchen, das ist sehr gut für neue Anregung, neue Motive, neue Inspiration, also neue Wahrnehmung. Das, als ich aus Schwerin nach Mosambik zurückgekommen bin, habe ich einmal oder manchmal über Schwerin geträumt. Das heißt, vielleicht mit den Augen zu, ich kann Schwerin ein bisschen malen, von der Erinnerung. Ja, weil Deutschland ist mein zweites Heimatland, kann ich so sagen.
Auf Wiedersehen, meine Deutschland.
Auf Wiedersehen.
Ich gehe nach Hause.
Auf Wiedersehen.
Meine Betriebe geschlossen.
Auf Wiedersehen.
Meine Mitnehmen.
Auf Wiedersehen.
Immer Arbeit.
Auf Wiedersehen.
Aber ich muss nicht vergessen. Deutschland ist die Prima.
Im Park der Magyarmenisch wird die nächste Demonstration vorbereitet. Ob deren Kinder noch hier auf eine sich nicht einlösende Vergangenheit warten werden? Das Elend als Erbhof? Die Fahne der DDR weht im Wind und ihr Symbol verströmt eine trügerische Freundlichkeit. Am Anfang war es eben gut gemeint. Die Melancholie der Tropen. Die Frelimo kennt das Lied. Dass dunkle Mächte ihren Volkstribun Samora Machel vom Himmel schossen, das war 1986, verleiht diesem Anfang von einem anderen Afrika einen erhabenen Glanz. Mit Samora wäre es anders ausgegangen. Kossa ist nicht melancholisch. Er beginnt wie jeden Mittwoch seit über 2 Jahrzehnten den Zug der Magyarmenisch zu formieren.
Okay, Nelson.
Okay, Nelson, alle packen damit an. Also folgende Route. Fernandes Farina, dann laufen wir die Straße 24. Juli entlang. Dann die Via Popular bis zum Platz Praza dos Trabalhadores. Dann drehen wir in Richtung Statue.
Schreib es im Singular. Sklave, wie eine Person.
Mach da Platz in der Mitte, für die Gesangstruppe.
Auf zu unserem Kampf gegen die Kommunisten. Nie aufgeben, bis das Geld fließt.
Okay, people, start.
Das nehmen wir übel, ja, Mann? Das nehmen wir übel!
Diese Hurensöhne. Sie haben Angst, dass sie Blei abkriegen.
Lasst uns alle kämpfen für die soziale Gerechtigkeit.
Ich schwöre, es gibt kein Übel, das ewig andauert.
Die Macht ist auf der Straße.
Das Volk an die Macht.
Ich habe Angst vor allem, was Sie hier singen. Sie sollten das übersetzen. Stell es auf Facebook, Liebe. Stell es auf Facebook.
Ich verlasse Mosambik, das Land ohne Kap der guten Hoffnung. Mein Hirn hämmert. Alle sind Frelimo. Die schauderhaften Routinen jeder Hoffnung. Frelimo, wann kommt die Revolution? Wann marschieren wir wieder und können wir das noch?
Wiederholen Sie. Klaus hat Geld. Ali hat Hunger. Carlos hat Durst. Maria hat Zeit.
6 Stunden lang mein Blick aus dem Flugzeugfenster. Afrika. Unter mir schiebt sich Krisenregion auf Krisenregion hindurch. Was wird kommen?
Kein Mensch redet mehr von Darfur. Ich damals waren riesige Artikel, aber das war natürlich auch gesteuert. Da waren sehr konkrete Erdölinteressen mit verbunden mit der Politik gegenüber dem Sudan.
12 Stunden später, im Halbschlaf mit der Bahn durch die deutsche Pampa, wo ich mit meiner Band gastiere. Draußen die Geometrie Europas. Haus und Feld und kalte Luft. Die Temperatur der Sieger. Ankommen in D. Besichtigung der Pension und Gespräch mit dem Gastwirt. Er beklagt, dass die Stadt die besten Zeiten hinter sich hat und jetzt auch noch 400 Syrer in die alten Kasernen einquartiert werden. Vielleicht kommen die auch mal hier in die Kneipe. Gut fürs Geschäft, sage ich. Das können sie mal schön bleiben lassen, sagt er. Ich erzähle von Afrika. Der Mann wirkt verunsichert, nicht wie ein Sieger. Was weiß er und wer wird bald kommen? Ich wünsche ihm, dass ein paar Mosambikaner darunter sind. Die haben Sonne im Herzen. Vielleicht scheint sie dann auch in D am Anger hinterm Russendenkmal, so wie für mich die letzte Woche in Maputo.
Mat Germanisch, die Dauerdemo von Maputo. Sie hörten ein Feature von Kai-Uwe Kohlschmidt. Es sprachen Momo Kohlschmidt, Kai Börner und der Autor. Interviewmitarbeit Lutz Rentner und Armin Siebert. Regie, Musik und technische Realisation Kai-Uwe Kohlschmidt. Redaktion Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2016.